Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wiederher? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt sehen in den Hingehen sehen in den Himmel.
Helmut, vielen Dank für diesen Text. Nun, damit ist die Frage klar. Wir sind unserer Zeit ein Stückchen voraus. Himmelfahrt ist erst am Donnerstag. Und ich war neulich in der Verlegenheit, einer Spanierin klarzumachen, von welchem Fest ich spreche. Jetzt frage ich euch mal, wer weiß denn, wie Himmelfahrt auf Spanisch ist? Christi Himmelfahrt, wohlgemerkt. Ascension? Ich glaube nicht. Also ich habe es noch nicht rausgekriegt. Ist eigentlich symptomatisch für die Costa Blanca. Ich habe tatsächlich niemanden gefunden, der wusste, was für ein Fest wir am Donnerstag feiern. Und es standen einige recht junge Leute auch um mich herum. Sie sagten: Christi Himmelfahrt. Ich erklärte, wovon ich spreche, inhaltlich. Sie sagten: Nö, Maria Himmelfahrt, aber nicht jetzt, nicht im Mai. So, nun, wir werden uns nicht mit Maria Himmelfahrt beschäftigen heute, zumal Gottes Wort an keiner Stelle überliefert, dass sie gen Himmel gefahren ist. Wir sind in der Zeit nach Ostern, in der Zeit vor Pfingsten, in dieser Zwischenzeit sind wir gemeinsam unterwegs. Und wenn man nachliest, was passierte in dieser Zeit, da treffen wir genau auf diesen Text. Jesus, er sagt: Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Betonung ist heute auf diesem kleinen zweiten Wort. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wisst ihr, ich habe das noch nie so gelesen. Ich dachte immer, ihr sollt meine Zeugen sein. Aber ganz eindeutig muss übersetzt werden: Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr merkt den Unterschied, oder? Dieses ihr sollt, das ist so, wie eine Mutti dem Kind sagt, du sollst oder du sollst eben nicht. Was das Kind danach tut, ist eben, es soll oder es soll nicht. Ne? Eins von beiden tut es, ja? Meistens, naja, bueno. Auf jeden Fall, Jesus, er sagt nicht, ihr sollt oder es könnte sein, dass ihr werdet. Er sagt, ihr werdet. Fakt, ganz eindeutig. Die Jünger, sie fragten Jesus nach dieser Auferstehung: Herr, und dann kam diese berühmte W-Frage. Nicht warum, sondern wann. Das ist ja die zweitschwierigste, nicht wahr? So diese Warum-Fragen, die sind ja schon schwierig genug. Mit denen werden wir im Grunde, also ich zumindest, fast tagtäglich konfrontiert. Warum passiert das? Warum lässt Gott das zu? Warum, warum? Schwere Fragen, gerade wenn wir mit dem Leid in dieser Welt konfrontiert werden. Die Jünger interessierte die Wann-Frage. Sie interessierte: Herr, wann wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und das ist das alte Missverständnis. Da hat Jesus 40 Tage lang seine Jünger über das Reich Gottes belehrt und sie haben es immer noch nicht begriffen. Wenn Jesus vom Reich Gottes redet, dann meinte er, wenn du den Willen Gottes tust, wenn du dich bekehrst, wenn du nach seinen Anweisungen lebst wenn du dir deine Schuld immer wieder aufs Neue vergeben lässt und so deine Beziehung zu Gott jedes Mal wieder intakt wird und intakt bleibt, wenn du als Kind Jesu lebst, dann gehörst du zum Reich Gottes. Aber die Leute damals und seine engsten Jünger, die um ihn ganz nah waren, sie verstanden das Reich Gottes immer so etwas wie ein Staatswesen. Wir können das heute nicht besonders gut nachempfinden. Aber wir müssen uns vorstellen, Israel war damals nicht frei. Sie waren besetzt. Das war eine politische Situation, die kaum auszuhalten war. Ich möchte das an ein paar Beispielen erklären. Die Römer, sie waren eine Besatzungsmacht, die in vielerlei Hinsicht sehr liberal war. Es gab eine Art Glaubensfreiheit. Sie haben die Juden in ihrem Ausleben ihres Glaubens in keiner Weise beeinträchtigt. Aber die Römer hatten ganz knackige Gesetze für sich. Für sie war jeder Jude eine Art Ureinwohner, der ihnen zu Diensten sein musste. Erinnert ihr euch noch, dass Jesus sagt, wenn einer dich auffordert, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm? Nun, das war so ein Gebot von den Römern. Die Römer, sie maßten sich an, jeden Juden, den sie irgendwo fanden, dazu zu zwingen, eine Meile lang sein Gepäck oder sein Kram, was immer er zu transportieren hatte, zu tragen. Und er war dazu verpflichtet. Erinnert ihr euch, dass Jesus einmal sagt, wenn dir einer auf die Backe schlägt, gemeint ist diese hier, dann halte ihm die andere auch da. Mit die bekannteste Aussage, die man von Jesus in der ganzen Welt kennt und den Christen immer wieder vorgeworfen hat. Und, hältst du mir jetzt die zweite Backe auch hin? Die Juden mussten, und zwar den Römern. Ein Römer durfte einen Juden jederzeit auf die Backe schlagen. Und Jesus sagt, wenn er das tut, halt ihm die andere auch hin. Können wir uns jetzt vorstellen, wie sich die Juden fühlten? In ihrem eigenen Land von einer Staatsmacht versklavt, auch wenn sie sagten, ihr seid im Grunde frei, wir moderieren unsere Macht eigentlich mehr oder minder. Nein, sie bekamen tagtäglich zu spüren, wer hier das Sagen hatte und manchmal auch am eigenen Leib. Jetzt verstehen wir ein bisschen besser, warum die Jünger Jesu sagten, Herr, wann wirst du wieder das Reich Israel aufrichten? Die Frage, die war ganz eindeutig in die Richtung von Rom gemünzt. Wann wirst du uns frei machen von dieser Besatzungsmacht? Wann werden wir nicht mehr geschlagen werden, nur weil jemand seinen Frust ablässt? Wann werden wir nicht mehr seine Klamotten tragen müssen, nur weil er zu faul ist, irgendwie einen Karren zu mieten? Wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wirst du es wiederherstellen? Aber Jesus stellt nicht her, was schon mal da gewesen ist. Er stellt was auf die Beine, was noch nie da gewesen ist. Sein Reich ist was völlig Neues. Und die Regierungsform, sie ist Liebe. Das Gegenteil von auf die Wange schlagen. Das Gegenteil von ihn zwingen, eine Meile mit ihm zu laufen und das Zeug zu tragen, was er selbst nicht tragen wollte. Das ist die erste Bürgerpflicht. Wo gibt es sonst noch etwas Vergleichbares in der Welt? Dieses Wort Liebe steht in keiner einzigen Verfassung, egal ob Demokratie oder Diktatur. Das Grundprinzip ist ja überall das gleiche, nämlich Gewalt. Ohne irgendeine Form von Gewalt kann kein Reich bestehen. Und kein Reich dieser Welt hat jemals verwirklicht oder auch nur behauptet, verwirklicht zu wollen, oder zu können, was Jesus über das Reich Gottes gesagt hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt, mein Reich, es ist ein Reich ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Geschrei, ohne Schmerz und ohne Tod. Das sind die Kennzeichen von Gottes Reich. Wenn es fertig ist. Ich erinnere mich an die Rosa, die heute Geburtstag hat. Sie sagte mir, als ich sie im Februar in Hannover besuchte, sie ist so müde, sie mag einfach nicht mehr. Sie ist so müde von dieser ständigen Tortur bei den Ärzten, diese Nierenwäsche, diese Dialyse, das ist furchtbar. Ständig hat sie so einen geschwollenen Arm, weil sie die Vene nicht getroffen haben. Sie ist müde, sie möchte nicht mehr. Sie ist bereit aufzugeben. Ich habe sie ein bisschen ermutigt, aber ich habe auch damit gerechnet, dass es vielleicht bald zu weit sein wird und dass sie ihren Geburtstag vielleicht nicht erlebt. Sie hat so Sehnsucht nach diesem Reich Gottes ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Schmerz. Und einmal werden wir da sein, wenn es fertig ist. Mit Christus hat das Reich Gottes angefangen und irgendwann ist es vollendet, nämlich am Ende der Welt. Und deshalb fragen ihn hier seine Jünger, wann? Wann wird es soweit sein? Mir kommt dieses Wann so vor, wie wenn man am Flughafen sitzt und es kommt zum ersten Mal die Durchsage, ihr Flug verschiebt sich um 10 Minuten. Und dann kommt sie ein zweites Mal, ihr Flug verschiebt sich um 15 Minuten. Und spätestens beim dritten Mal, dann werden die ersten so ganz wabbelig. Ich weiß noch, wie das war, als wir auf dem Rückflug von Israel waren und wir wussten, es gibt Schwierigkeiten am Flughafen in Madrid. Und dann kam diese Ansage zum ersten Mal, zum zweiten Mal und langsam bildete sich vor dem Schalter eine immer längere Schlange. Am Ende waren wir im Hotel und durften da übernachten. Der Flug ging erst am nächsten Tag weiter. Wann geht es weiter, wollten wir wissen. Die Jünger fragen, wann richtest du dein Reich auf? Wann ist es soweit? Und wir merken, Jesus weigert sich, diese Frage nach dem Wann zu beantworten. Er lässt seine Jünger abblitzen. Er sagt zu ihnen, es gebührt euch nicht. Luther übersetzt hier, eigentlich müsste das stehen, das geht euch überhaupt nichts an. Es geht euch nicht an, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wer die Frage nach dem Wann stellt, der erhält eine Abfuhr. Das gilt für alle bis zum heutigen Tag. Denn diejenigen, die Gottes Wort mit dem Rechenschieber lesen und Fahrpläne für die Endzeit aufstellen, die haben sich bisher vertan. 1972 ist ein dreibändiges Werk erschienen. Heilsgeschichte in Zahlen. Dort kann man nachlesen, inzwischen wird das nicht mehr aufgelegt, aus verständlichen Gründen. Dort wurde ganz genau angegeben, was wann passiert. Zum Beispiel 16. Oktober 1986. Ihr habt es alle verpasst, ich auch, aber da sollte die Schlacht von Harmagedon stattfinden. Ist irgendwie verschoben worden. Bis heute nicht stattgefunden. Verschiedenes mehr ist dort prophezeit, was einfach nicht eingetreten ist. Jesus sagt, kein Wann, die Frage nach dem Wann verbietet sich. Wir sollen alle Zeit bereit sein. Jesus macht hier nicht mit, er verweigert die Auskunft. Und wenn wir diese Worte ein bisschen im Urtext lesen, dann versteht ihr, warum ich sage, Luther formuliert hier direkt diplomatisch. Jesus wird hier richtig grob mit seinen Jüngern. Er macht ihnen ganz klar, es geht euch überhaupt nichts an. Lasst mal die Finger davon. Das überlasst mal Gott selber. Wann kommt das Weltende? Der bekommt von Jesus keine Antwort auf diese Frage. Wer neugierig Gott in die Karten gucken will, wann kommt der jüngste Tag? Den lässt Jesus nicht gucken. Wer fanatisch die Gemüter aufheizt, wann geht's endlich los? Den lässt Christus eiskalt auf Grund laufen. Warum? Nun, aus ganz klarem Grund. Christus, er wollte die Menschen nicht aufklären, wann das Reich Gottes kommt. Er will, dass jeder jetzt schon in das Reich Gottes hineinkommt. Schaut mal, darum feiern wir heute Abend mal. Darum wird nachher der Teller mit dem Brot durch die Reihen gehen und ich werde die Worte sagen, wie ich sie jedes Mal sage. Sein Leib für dich gebrochen. Und viele sagen dann Amen und nehmen ein Bissen von dem Brot. Ganz gleichgültig, was für Brot das ist. Ganz gleichgültig, was für Wein das ist. Aber es erinnert uns daran, es ist sein Blut, das für uns vergossen wurde. Und damit, mit der Annahme dieses Geschenkes, beginnt das Reich Gottes für jeden persönlich. Wenn wir zu ihm finden, unsere Schuld bei ihm abladen, Vergebung empfangen, in Wahrheit seine Kinder werden, Diese Einladung, die gilt. Die galt damals, sie gilt heute. Wann, Jesus sagt, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen. Nach dieser etwas heftigen Abfuhr kommt der zweite Punkt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Eigentlich wundert mich das. Nachdem er sie so abgebürstet hat, sagt er ihm, ihr werdet meine Zeugen sein. Hätte er gesagt, ihr werdet trotzdem meine Zeugen sein. Obwohl ihr fragt, was euch nichts angeht, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage der ersten Christen, ob er das Reich aufrichten wird und wann. Wann geht's los? Da sagt er, ihr geht los. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das heißt, zuerst unter euren Landsleuten dort in Judäa, dann im weiteren Umfeld in Samarien, mit den Leuten, mit denen ihr eigentlich nichts zu tun habt, die sind genauso willkommen in diesem Reich. Und dann unter den Heiden bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Damit stellt Jesus fest, Christ sein heißt Zeuge sein. Du kannst nicht anders. Du kannst nicht anders als ein Zeuge Christi sein, wenn du in Wahrheit ein Nachfolger Jesu bist. Zeuge sein heißt Menschenscheu ablegen. Als ich in der Jugendarbeit war, da dachte ich, hey, mit jungen Leuten, das ist einfach, von meinem Glauben weiterzugeben. Die sind noch flexibel, die sind jung. Das war auch so. Die waren flexibel, sehr flexibel. Zu flexibel. Die meisten wollten nichts hören. Ich dachte, die sind noch unbelastet von der kirchlichen Tradition. Die haben noch keine negativen Erlebnisse mit Pfarrern und Gemeindegliedern gemacht und nachher womöglich gerufen, und der will Christ sein. Und dann hat man als Zeuge gleich verloren. Ich merkte, junge Leute, sie stellen eben ganz andere Fragen als die Fragen, die mir hier an der Costa Blanca begegnen, von älteren Leuten. Junge Leute stellen Fragen, die in die Zukunft reichen. Sie wollen wissen, hält der Glaube durch schwierige Zeiten? In welche Bereiche greift dieser Glaube? Und wenn ich ihnen dann klar gemacht habe, Glaube ist eine Beziehungsfrage, dann wurden sie hellhörig. Denn Beziehung ist bei jungen Leuten großgeschrieben. Glaube ist und bleibt eine Beziehungsfrage. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein und ihr müsst keine Scheu haben vor Menschen, ob vor jungen Leuten mit ihren manchmal nervigen Fragen oder vor den Fragen der Älteren, die mit dem Leid dieser Welt konfrontiert worden sind in ihrem Leben und nicht klarkamen und antworten wollen auf schwierige Fragen. Jesus sagt weiter, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Das ist Sinn und Zweck von Pfingsten. Damit die Christen losgehen in die Welt, erhalten sie als Kraftstoff den Heiligen Geist. Es soll Christen geben, die verwenden diesen Kraftstoff für alles Mögliche, für irgendwelche besonderen religiösen Erfahrungen zu machen oder um ein inneres Hochgefühl zu bekommen. Aber nicht für das, wozu er zunächst gegeben ist, nämlich zur Stärkung der Zeugen auf ihrem Weg, in ihrem Auftrag. Wir brauchen Gottes Geist. Wir brauchen ihn unbedingt, um unserem Auftrag gerecht zu werden. Ansonsten wird unsere Energie verpuffen, weil wir mit unserer Kraft schnell am Ende sind. Gerade in diesen Jahren, wo wir merken, es ist so schwierig geworden, vom eigenen erlebten Glauben und gelebten Glauben weiter zu sagen, dass Leute einen angucken und du merkst in ihren Augen, da steht Bahnhof. Sie verstehen nichts. Und wir merken, selbst wenn sie verstehen, kommen wir an eine Grenze, wo wir argumentativ nicht mehr weiterkommen. Hier muss Gottes Geist wirken. Zeuge sein heißt, den Nächsten zu lieben. Ich möchte mit einem Beispiel in diesen zweiten Punkt einsteigen. Der ist ein Junge, der heißt Tobias. Er macht eine Freizeit mit. Und die Freizeitleitung, die merkt gleich, mit diesem Jungen stimmt irgendwas nicht. Seine Körperhaltung, die sagt schon alles. Er sitzt immer so zusammengekauert, den Kopf eingezogen, leicht nach vorne gebeugt. So nach dem Motto, Hauptsache mich sieht keiner. Und wenn die ganze Gruppe links saß und nach links schaute, dann saß er alleine isoliert, irgendwo rechts und schaute auf den Boden. Wenn die anderen rausgingen, um zu spielen, um zu feiern, dann ging er ins Bett und versteckte sich. Dass er keine Freunde hat, versteht sich von selbst. Ein Elend, ein Drama. Niemand kam an ihn ran, an diesen Tobias. Niemand wusste, was ist mit diesem Kind nur passiert. Und dann haben einzelne Mitarbeiter sich um ihn gekümmert. Sie haben ihm einfach nur eins gezeigt. Tobias, du bist uns wichtig. Du gehörst dazu. Du bist ein Teil dieser Kette. Du bist ein Teil dieser Gemeinschaft. Du bist wichtig. Warum? Weil wir alle unserem Herrn wichtig sind. Da bist du keine Ausnahme. Dann hat man um diesen Jungen gebetet. Man hat um ihn geweint. Das war so faszinierend. Am letzten Tag dieser Freizeit, bei der Abreise, da durfte dieser Tobias als etwas ganz Besonderes in diesem Mitarbeiterauto nach Hause fahren. Der eigentliche Grund war eigentlich, dass seine Eltern ihn nicht abholen würden vom Bus. Und darum haben sie gesagt, wir fahren ihn nach Hause. Aber plötzlich lächelte er, plötzlich saß er aufrecht da, er redete wie ein normales Kind, zeigte, was er sah, lachte, zeigte uns sein Elternhaus und wir merkten, ein bisschen Liebe geben wirkt Wunder. Das ist wie wenn man eine Pflanze gießt, die die Blätter schon hängen lässt. Und auf einmal über Nacht lebt sie wieder aus und blüht, als wäre nie eine Dürre gewesen. Jesu Liebe ist Liebe einer anderen Qualität. Jesu Liebe, sie ist Retterliebe. Rein menschliche Liebe ist schön, aber sie hilft letzten Endes, nämlich wenn es um das entscheidende Ja oder Nein vor Gottes Thron geht, niemandem weiter. Die Liebe zu anderen Menschen, sie muss anderer Qualität und anderer Natur sein. Sie muss dem Verlorenen und dem Schwachen gegenüber entspringen. Sonst entspringt sie aus dem Gefühl und hört bald wieder auf. Retterliebe heißt, es muss mir wehtun, wenn der andere Mensch ohne Christus verloren geht. Und dann muss ich genau dorthin gehen, als Zeuge. Ein letzter Punkt. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Ihr werdet, ob ihr wollt oder nicht. Wenn ihr in meiner Nachfolge seid, werdet ihr. Und dahinter steht, dass es ein inneres Feuer braucht für dieses Werden. Nun, die deutschen Kirchen, sie gehören in Sachen Mission, das muss man leider so sagen, zu den faulsten in der ganzen Welt. Wir haben eine der reichsten Kirchen der Welt, aber wir haben die wenigsten Missionare. Es leben auf der Erde einige zig Milliarden Menschen, und die Hälfte davon, so rechnet man bis heute, hat den Namen Jesu noch nie gehört. Nach 2000 Jahren Kirchengeschichte rund ist das ein ziemlich klägliches Ergebnis. Eine Bilanz des Ungehorsams und des Versagens letztlich. Die fehlende Mission der Kirche, das schmerzt unseren Herrn. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet, ob ihr wollt oder nicht. Auf die eine oder andere Art und Weise in eurem Umfeld der Nachbarschaft, dort in eurem Freundeskreis oder einfach nur durch Gebet zum Herrn und unterstützen derjenigen, die an der Front sind, die arbeiten, die ihr Leben mitunter aufs Spiel setzen. Durch Gebet für die Mission, durch Gaben für die Mission oder durch Gehen in die Mission, sei es bis zur Südsee, oder manchmal, und das ist häufig der schwierigere Weg, nur bis zum Krankenbett des Nachbarn. Da werden wir Zeugen sein. Hier warten Menschen. Hier wartet eine Welt auf unsere Erlösung, auf ihre Erlösung, auf unser Zeugnis. Jesus sagt, und damit lasst mich zusammenfassen, die Frage nach dem Wann steht euch nicht zu. Aber eins sage ich euch, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr, die ihr gerade noch die völlig falsche Frage gestellt habt. Ihr, die ihr gerade noch in eine Richtung geschaut habt, die mir klar macht, ihr habt nicht begriffen, was Reich Gottes ist. Euch gilt die Verheißung, sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, wenn wir gleich zur Abendmahlsfeier übergehen, dann werden wir diese Worte aus dem Korintherbrief hören, wo es um dieses Zeugen geht. Da werden wir lesen, wenn ihr von dem Brot und von dem Wein nehmt, seid ihr Zeuge, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das ist der Maßstab. Das ist, wer teilnehmen sollte am Abendmahl. Der Zeuge ist unseres Herrn. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wollen wir seine Zeugen sein? Amen. Das wollen wir. Lass uns stehen zum Gebet und so überleiten zu unserer Mahlfeier.